Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Erich Fahrt ist mein Gast heute. Er ist Militär- und Sicherheitsexperte, Brigadegeneral der Bundeswehr AD und er war, ich habe es vorhin schon gesagt, früher militärpolitischer Berater von Angela Merkel im Kanzleramt zwischen 2006 und 2013. Er ist also der Richtige, um über den NATO-Gipfel zu sprechen. Da geht es ja ganz viel um Militär- und Politikfragen und heute findet in Washington der dritte und letzte Tag des Gipfels statt. Und es gibt ein paar konkrete Dinge, die künftig passieren sollen und die jetzt schon bekannt sind. Am Rande des Gipfels haben die USA zum Beispiel angekündigt, ab 2026 wieder Marschflugkörper in Deutschland zu stationieren. Zunächst heißt es zeitweilig, später dann auch dauerhaft. Und darunter sollen sogenannte Tomahawk-Raketen fallen und neu entwickelte Hyperschallwaffen sollen auch dazukommen. Und wo genau die dann stationiert werden sollen, ist noch offen geblieben. Herr Fahrt, jetzt habe ich Sie als Militärexperten aus München zugeschaltet hier bei mir in der Sendung. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, nehmen Sie uns mal kurz mit. Tomahawk-Raketen. Ich habe es schon gesagt, das sind Marschflugkörper. Was ist deren Besonderheit?
Naja, das sind Marschflugkörper ähnlich wie Taurus, aber mit einer erheblich größeren Reichweite, nämlich bis zu 2.500 Kilometer. Und die können konventionell und nuklear bestückt werden. Und vor allen Dingen von Schiffen und U-Booten abgeschossen werden, während Taurus ja ein System ist, was luftgestützt ist, also was man an Flugzeuge adaptiert. Also genau, darum geht es bei Tomahawk und das andere System, was man hier in Europa stationieren will, ist ebenfalls luft- und seegestützt, aber auch kann auch landgestützt sein. Das ist die SM-6, das ist ein Boden-Luft-System zur Abwehr ballistischer Raketen. Nicht? Und Europa liegt ja auch in der Reichweite russischer Raketensysteme. Zum Beispiel Iskander im Oblast Kaliningrad. Und ich denke mal, das sind einfach Maßnahmen, die die NATO ergreift, um da in ihrem militärischen Abschreckungsdispositiv Flagge zu zeigen. Es ist halt nur wichtig künftig und das fordere ich schon seit langem, dass man diese militärische Stärkung der NATO verbindet mit Dialogbereitschaft, Interessenausgleich, dass man miteinander redet, auf Deutsch gesagt.
Ja. Mit wem jetzt reden? Sie meinen, dass man die Ukraine einbezieht? Also Selenskyj ist ja vor Ort. Oder meinen Sie Putin?
Naja, ich meine auch Putin, weil sie kommen aus diesem Ukraine-Krieg militärisch nicht raus. Also das ist meine Beurteilung seit langem. Das heißt, sie brauchen am Ende eine politische Lösung, sie brauchen Verhandlungen. Militärisch ist er nicht zu gewinnen. Beim NATO-Gipfel wurde mit Recht wieder entschieden, neue Patriot-Systeme den Ukrainern zu geben zur Luftabwehr. Auch die F-16-Lieferung muss man in diesem Kontext sehen. Darüber redet man allerdings schon seit einem Jahr. Auch die Finanzhilfe ist wichtig für die Ukrainer. Das ist alles richtig, aber diese einzelnen Waffensysteme bewirken eben nicht eine militärstrategische Änderung der Gesamtlage oder führen nicht dazu, dass die Ukraine auf der Straße zum militärischen Sieg ist, wenn ich das mal so sagen darf. Sie sind dazu in der Lage, sie zu stabilisieren, zu halten, aber die Situation an der Front, an dieser über 1200 Kilometer langen Frontlinie ist sehr, sehr schlecht. Also man kann nicht erwarten, dass die Ukraine militärisch da mittel- bis langfristig erfolgreich ist. Das ist meine Bewertung. Und daher resultiert auch die Forderung an die Politik, auch nach Wegen aus dem Konflikt zu suchen und nicht nur diese Fokussierung auf Waffenlieferungen.
Jetzt kann man ja aber auch die Waffenlieferung oder eben diese Stationierung, Sie haben es beschrieben, der Waffen, die eben so eine größere Reichweite dann haben, auch als eine Art Kommunikation bewerten. Das ist natürlich auch ein Signal, sicher auch an Putin, um zu zeigen, so, wir haben das jetzt stationiert und wir könnten theoretisch, angenommen der NATO-Bündnisfall tritt ein oder so, wirklich auch russisches Gebiet erreichen mit den Waffen. Und wenn ich jetzt so auf den Krieg in der Ukraine schaue, den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine gestartet hat, dann ist da ja schon ganz klar Russland der Aggressor und die Erfahrung hat gezeigt, dass Putin niemand ist, mit dem man verlässlich verhandeln kann. Also man kann da probieren, Gespräche zu führen, aber jetzt gerade ganz aktuell zum Beispiel durch diese mutmaßliche Bombardierung des Kinderkrankenhauses in der Ukraine hat man ja gesehen, das ist wirklich ein unberechenbarer Partner und da kommt man momentan mit Diplomatie nicht so weit.
Naja, ich glaube, die Stationierung dieser Waffensysteme auch in Deutschland, auch die Entscheidung, dass man von Wiesbaden aus das koordiniert im Rahmen der NATO, das ist alles richtig soweit. Aber es fehlt halt diese Ergänzung. Die NATO hat in ihrer Geschichte immer Wert gelegt auf diese zwei Seiten einer Medaille. Einerseits militärisch stark zu sein und andererseits auf Dialog zu setzen. Denken Sie nur mal an den Nachrüstungsbeschluss der NATO in den 80er Jahren. Da hat Helmut Schmidt aus deutscher Sicht massiv dafür eingesetzt, dass man das verbindet mit dem Angebot damals an die Sowjetunion zur Abrüstung dieser Systeme. Und das war erfolgreich. Da hat man gezeigt, dass man stark ist und dass man nicht willens ist, das weiter hinzunehmen. Deswegen ist diese Stationierung militärisch gesehen und auch politisch gesehen auch in Ordnung. Aber gleichzeitig hat man das Angebot gemacht, zu verhandeln, nicht? Und ich denke mal, das wird man machen müssen, früher oder später. Selbst unsere Außenministerin hat in Washington am Rande, das fand ich sehr interessant, im Zusammenhang mit ihrer Ankündigung, nicht mehr als Kanzlerkandidatin kandidieren zu wollen, gesagt, ja, sie wird jetzt mehr gebraucht, weil wir brauchen mehr Diplomatie in Gaza und in der Ukraine. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der richtige Weg, den wir einschreiten sollten.
Stichwort Ukraine. In Richtung der Ukraine ist ja auch zumindest die NATO-Beitrittsperspektive nochmal bestärkt worden auf dem Gipfel. Also in der Abschlusserklärung wird der Pfad zur Mitgliedschaft, zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als unumkehrbar bezeichnet. Und es wird auch gleichzeitig aber nochmal betont, also dass das jetzt nicht so ein Selbstläufer ist, sondern dass eine formelle Einladung zum Beitritt in die NATO dann erst noch ausgesprochen werden kann, wenn alle Alliierten zugestimmt haben und wenn alle Aufnahmebedingungen erfüllt sind. Also sowas wie Reformen im Bereich Demokratie und Wirtschaft. Das wird so gesehen als so ein bisschen so ein Kompromiss der Ukraine, wirklich einerseits diese Perspektive zu geben, aber andererseits auch zu sagen, das ist aber auch an Bedingungen geknüpft. Das ist ja auch, wenn man jetzt Russland außen vor lässt und sagt wirklich, man möchte sich auf die Ukraine als Kriegspartei stützen oder konzentrieren und da eine Perspektive geben, ist das ja vielleicht eine Art der Kommunikation, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt besser funktioniert.
Ja. Die Ukrainer haben natürlich mehr erwartet, aber man muss ja sehen, sein Beitritt bedarf ja der Zustimmung aller 32 Mitgliedstaaten der NATO. Und wir sind ja jetzt quasi in einem Kriegszustand der Ukraine mit einem anderen Land, mit Russland. Das heißt, aus diesem Kriegszustand heraus kann es eh keinen Beitritt geben. Und dann ist ein NATO-Beitritt natürlich auch gekoppelt an sehr viele Reformen, die einfach notwendig sind, auch noch in der Ukraine. Also denken Sie nur an den ganzen Bereich der Korruption. Also nach Transparency International hat die Ukraine auch mit Russland zusammen natürlich einen sehr, sehr hohen Korruptionsindex, nicht? Und all diese Dinge auch im Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit, die wird man da einfach fortentwickeln müssen. Es ist eine Perspektive, das stimmt, die mir der Ukraine gegeben hat, übrigens schon 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest, als ich war damals auch dabei in meiner Zeit im Kanzleramt, als damals Angela Merkel und der französische Präsident eben eine schnelle Aufnahme der Ukraine verhindert haben. Aber die NATO als Ganzes damals gesagt hat, wir sehen jetzt noch nicht den Zeitpunkt, aber die Perspektive muss da sein, nicht? Und das ist im Moment die Situation, die sich jetzt in Washington auch bestätigt hat.
Erich Fahrt ist Brigadegeneral AD, Militärexperte und ehemaliger Gruppenleiter im Bundeskanzleramt. Er war militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel.